Live after Lehramt. Zu uns kommen so viele Personen mit einem enorm hohen Leidensdruck. Die können nicht mehr aus noch ein. Da muss ich sofort was ändern. Ich kann aber leider nicht zaubern. Es gibt keine sofortigen Veränderungen. Es braucht Zeit, es braucht Energie, es braucht Frustrationstoleranz und einen langen Atem. Und das überlebst du nur, diesen Prozess, den ziehst du nur dann durch, wenn er nachhaltig angelegt ist. Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, ich möchte dir zum Beginn dieser Folge von Jasmin und Nico erzählen. Jasmin und Nico sind beide Lehrkräfte. Jasmin Grundschullehrerin und Nico ist Berufsschullehrer. Jasmin ist 39 und seit mittlerweile 10 Jahren verheiratet mit Nico. Sie haben 2 Kinder, nämlich eine 6-jährige Tochter und einen 3-jährigen Sohn. Jasmin ist jetzt gerade nach ihrer Elternzeit wieder eingestiegen als Grundschullehrerin. Und Jasmin ist die jüngste von 3 Geschwistern. Sie war eine Nachzüglerin. Darum sind ihre Eltern auch schon verhältnismäßig alt, nämlich 78 und 82. Jasmins Vater hatte vor 3 Jahren einen Schlaganfall und seither ist er auf Hilfe im Alltag angewiesen. Die Mutter von Jasmin pflegt ihn. Jasmin wohnt noch in der Nähe ihres Elternhauses und sieht regelmäßig nach dem Rechten, hilft ihrer Mutter bei Einkäufen und geht ihr ab und zu mit größeren und schwereren Arbeiten zur Hand. Vor allem auch, wenn es um den Wust von Formularen geht, den Jasmins Mutter zu bewältigen hat und mit dem sie sehr überfordert ist, denn der Vater hat eine Pflegestufe und da gibt es verschiedene Dinge immer wieder mit Pflegediensten und der Krankenkasse zu regeln. Nikos Vater ist verstorben, als Nico erst 21 Jahre alt war. Der Umstand seines Todes war sehr traumatisch für die Familie. Er starb nach einer Krebserkrankung und die Jahre der Krebserkrankung und der schließliche Tod des Vaters hat die Mutter sehr belastet. Sie ist seitdem erkrankt an einer Depression und hat immer wieder schwer depressive Episoden, wo Nico alles stehen und liegen lassen muss, um sich um seine Mutter zu kümmern. Sie war teilweise auch schon in geschlossenen Einrichtungen. Aktuell hat sie sich einigermaßen stabilisiert, aber die Sorge um Nikos Mutter ist allgegenwärtig. Man erwartet quasi täglich einen Anruf. Wie geht's ihr heute? Was ist wieder passiert? Die Familie ist da in ständiger Hab-Acht-Stellung. Aufgrund dieser Konstellation sind Jasmin und Nico, was die Kinderbetreuung angeht, sehr auf sich selbst gestellt. Die Kinder sind noch zu jung, um sich eigenständig für mehrere Stunden irgendwohin zu verabreden oder gar bei Freundinnen oder Freunden mal zu übernachten. Deswegen haben Jasmin und Nico einen sehr beschäftigten Alltag, in dem sie zwischen der Schule, zwischen ihren eigenen Kindern, zwischen ihren Korrekturen und Vorbereitungen und auch zwischen ihren Eltern, ja, und da war ja auch noch Privatleben, hin und her springen. Zudem haben sie vor 4 Jahren, vor der Geburt des 2. Kindes, endlich das ersehnte Eigenheim gefunden. Eine etwas heruntergekommene Immobilie, aber in für sie sehr günstiger Lage und haben begonnen, diese Immobilie zu renovieren. Und so gibt es aktuell 2 Räume im Haus, die eigentlich nur als Gerümpel- und Abstellkammer genutzt werden. Und somit hat das jüngste Kind noch gar kein eigenes Zimmer. Das ist das Projekt für die nächsten Sommerferien. Während Nico seine aktuelle Belastung auf einer 10er-Skala schwanken zwischen 6 bis 8 einordnen würde, hat Jasmin schon schnell nach der Rückkehr aus ihrer Elternzeit an die Grundschule bemerkt, dass sie mit dem Druck so dauerhaft nicht klarkommen wird. Wenn du sie aktuell fragst, wie sie sich fühlt, dann würde sie ihren Druck auf eben dieser 10er-Skala auf 9 einordnen. Und das ist eine Konstellation, in der sich viele unserer Kundinnen und Kunden befinden, wenn sie mit uns zum ersten Mal in Kontakt treten. Natürlich sind Nico und Jasmin hier erfundene Personen, aber diese Geschichte, die könnte sich in jedem Ort Deutschlands so zutragen. Die vielen Belastungsfaktoren, die ich hier aufgezählt habe, die alle irgendwie gleichzeitig passieren, werden in der Ratgeberliteratur mittlerweile gelegentlich unter dem Begriff Rush Hour des Lebens zusammengefasst. Die Rush Hour im Berufsverkehr, das ist ja die Stunde oder das Zeitfenster, wo besonders viele Autos gleichzeitig auf den Straßen sind, um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Und in dieser Rush Hour des Lebens, dieser Periode, diesem Zeitfenster aus einigen Jahren, da treffen besonders viele Lebensbelastungen gleichzeitig aufeinander. Wann ist dieses Zeitfenster? Ganz individuell. Man könnte sagen, irgendwann zwischen 30 und 50. Für viele trifft das zusammen mit Phasen der beruflichen Etablierung, Phasen der Familiengründung und Ausbau, Phasen schwerer finanzieller Verpflichtungen, wie zum Beispiel Verschuldungen für Immobilien, Phasen, wo die Eltern schon altern und zunehmend hilfsbedürftig werden und wo man natürlich auch persönlich noch Entwicklungsziele hat. Man ist ja schließlich noch jung. Das ist die beste Zeit des Lebens, so sagen viele. Und so wird es eben zur besonderen Herausforderung, wenn in dieser Phase, in dieser Rush Hour des Lebens, sich eine der tragenden Konstanten dieses Lebens verändert oder ins Wanken kommt, wie nämlich der Beruf. Das Lehramt in dem Fall, um das so viel herumgebaut wurde. Da wurde ein Eigenheim gekauft, da wurden Schulden aufgenommen. Die werden natürlich abgezahlt, weil man die Verbeamtung hat, weil man ein Doppelverdienerhaushalt ist, weil man gut abgesichert ist, weil die Käufer und die Bank überzeugt waren von dieser Absicherung, diesem jungen Beamtenpaar und der Lehrberuf und die damit einhergehende Sicherheit und auch Flexibilität, Fragezeichen, haben ermöglicht, dass Nico und Jasmin zwei Kinder bekommen haben, dass Jasmin und auch zeitweise Nico Elternzeit nehmen konnten, dass Jasmin kurzfristig im Nachmittagsbereich verfügbar ist, wenn ihre Mutter Hilfe mit ihrem Vater braucht oder dass Nico die Korrekturen am Wochenende auch mal alle auf den Sonntag schieben kann, weil er samstags seine Mutter priorisiert. Wenn in dieser Konstellation plötzlich der Beruf hinterfragt wird, dann gerät das ganze System ins Wanken. Und umso geneigter ist man, dieses Problem wegzudrücken. Man wird doch wohl beruflich irgendwie klarkommen. Und so kommt es, dass diese Probleme natürlich verschleppt werden, bis irgendjemand in diesem Gefüge, voraussichtlich ist das Jasmin, gar nicht mehr kann. Und dann sitzt man da und alle sagen einem, bist du verrückt? Die Sicherheit? Darauf hast du doch so lange hinstudiert. Schau mal, was ihr alles habt. Das willst du jetzt riskieren? Mach doch mal locker. Und so möchte ich mit dir heute beleuchten, wie es denn vielleicht trotzdem gehen könnte, in der Rush Hour des Lebens diese Weiche zu stellen. Während voller Fahrt, sozusagen. Wie kommt es denn eigentlich zu diesem Phänomen Rush Hour des Lebens? Alles passiert, gefühlt, gleichzeitig. Wenn wir schielen in andere Kulturkreise, dann sieht man, dass da Menschen durchaus früher Kinder bekommen. Zum Beispiel in Irland. Irland ist das jüngste Land Europas. Da bekommen Familien deutlich früher Kinder und natürlich auch deutlich mehr Kinder. Dafür ist Irland ja auch bekannt. In anderen Kulturkreisen sind Geschlechterrollenbilder auch durchaus entweder traditioneller oder auch progressiver. Stichwort Skandinavien, als in Deutschland. Und so haben wir in Deutschland ja das Phänomen der späten Geburten, gerade unter AkademikerInnen in Deutschland. Das hat damit zu tun, dass man ja erstmal fertig studiert, dann will man erstmal einen Job bekommen und in diesem Job sich irgendwie einigermaßen konsolidieren, bevor das Thema Kinder auf den Plan kommt. Und das ist dann bei vielen so Anfang 30 der Fall, vielleicht mit 32, wann Kinder dann tatsächlich eine Rolle spielen. Klar, beim einen früher, beim anderen später. Und jetzt kann man ja um Gottes Willen nicht sagen, dass man mit 30 schon alt ist, um Kinder zu bekommen. Medizinisch gilt man, Fun Fact, mit 35 schon als Spätgebärende. Weiß ich jetzt noch von meiner Entbindung. Und gleichzeitig haben Ärzte da auch immer abgewunken und gesagt, wir haben hier auch viele, viele 50-Jährige, die hier entbinden. Also machen Sie sich mit Ihren 35 Jahren mal bitte nicht so einen Kopf. Nun, dennoch, je später wir Kinder bekommen, umso näher rücken wir an das Fenster alternde Eltern heran. Und so hebt sich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man auch mit Kindern unter 10 Jahren doch schon pflegebedürftige Eltern haben könnte und alles ebenso zusammentrifft. Wie dem auch sei, irgendwann um die 30 bei der deutschen Lehrkraft regt sich die Biologie, fängt die Uhr an ganz laut zu ticken, nicht bei jeder Lehrkraft, aber doch, ich glaube unter den Akademikern bei Lehrkräften mit am meisten. Akademiker, da gibt es Statistiken, da sind 40% der Frauen kinderlos und 45% der Männer. Wenn man das jetzt auf den Lehrbereich anwendet, ich glaube so im Rahmen der Verbeamtung, da ist das durchaus einladender, Kinder zu bekommen und Familien zu gründen, denn genau das eilt ja auch dem Schuldienst voraus, der sei ja so familienfreundlich und nicht wenige, gerade weibliche Lehrkräfte äußern das auch, ja, dass sie mit aufgrund der Familienvereinbarkeit der Vermeintlichen diesen Weg eingeschlagen haben. So, und dann rund um die 30 kommt das Thema bei vielen Frauen und Männern im Lehrberuf auf den Tisch. Und dann kommt das erste Kind und das zweite und vielleicht geht's ja auch noch weiter. Und wir sehen durchaus, dass das Thema Familienplanung gerade zunehmend an Relevanz unter Lehrkräften gewinnt, um sich aus dem Stress zu befreien. Hat natürlich damit zu tun, dass zum Beispiel die Teilzeitregelungen angezogen wurden und kinderlose Lehrkräfte dahingehend benachteiligt sind, dass sie nicht mal einfach so mehr Teilzeit beantragen können. Lehrkräfte mit Kindern wiederum schon, denen kann man das gesetzlich nicht verwehren. Und so habe ich schon deutlich mehr als einmal gehört, ja, wir wollen ja sowieso Kinder bekommen und wir haben jetzt überlegt, die Familienplanung vorzuziehen. Dann bin ich auch erstmal raus und dann mache ich mir Gedanken, wie das eigentlich mit mir weitergehen soll. Und wir haben tatsächlich auch viele Kundinnen, ja, doch mehr Kundinnen als Kunden, muss man ehrlicherweise sagen, die genau in diesen Jahren, nämlich mit den jungen Kindern, zu uns kommen und die Elternzeit nutzen oder auch noch eine familiäre Beurlaubung nutzen, um sich erstmal ganz rauszunehmen aus dem Schulgeschehen und ihre Neuorientierung zu planen. Und das ist durchaus auch ein smarter Schritt, wenn es die Gesamtkonstellation irgendwie zulässt. Und dann gibt es natürlich Lehrkräfte in allen möglichen anderen Lebenskonstellationen, selbstverständlich auch welche ohne Kinder. Und Belastung steht und fällt ja nicht nur mit Kindern. Jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen und es gibt Frauen und Männer, die alte Eltern pflegen, die selber chronische Erkrankungen haben. Es gibt ja alle möglichen Dinge im Leben, die einen schwer tragen lassen. Und so steht man gefühlt mitten auf der Autobahn in der Rush-Hour des Lebens und sagt sich, wie soll ich das verändern? Ich habe doch keine Chance. Ich muss doch funktionieren. Dieses ganze System basiert nur darauf, dass ich funktioniere. Wie soll ich denn diese Weiche umstellen? Und dazu habe ich dir heute 5 Strategien mitgebracht, wie du die beruflichen Weichen justieren kannst oder ganz umstellen kannst, trotz Rush-Hour des Lebens. Denn das sind die Jahre, in denen man noch in der Regel eine einigermaßen solide Gesundheit hat, ein jüngeres Lebensalter. Ne, hinterher ist die Ausrede, ich bin zu alt, die auch ganz individuell gebraucht wird. Manche finden sich auch mit Ü50 nicht zu alt dafür, andere schon. Hat ja auch mit ganz komplexen Faktoren zu tun, ob das Gesamtrisikoprofil das erlaubt oder nicht, ne? Aber in der Regel empfinden sich Personen in dieser Rush-Hour noch irgendwie als jung genug, das schaffen zu können. Wären da nicht diese ganzen Themen und Aufgaben, die sich gleichzeitig ja auch im Leben abspielen. Und hier habe ich für dich 5 Strategien, wie das funktionieren kann. Vorweg muss ich dir sagen, es gibt keinen schnellen Weg. Berufliche Neuorientierung braucht Zeit und Energie und einen langen Atem. Und darum ist das Allerwichtigste in deiner Situation, dass du dir das jetzt erträglich machst. Das ist auch direkt schon Strategie 1. Mache dir das jetzt erträglich, um deinen Leidensdruck zu mindern. Zu uns kommen so viele Personen mit einem enorm hohen Leidensdruck. Die können nicht mehr aus noch ein. Da muss ich sofort was ändern. Ich kann aber leider nicht zaubern. Es gibt keine sofortigen Veränderungen. Es braucht Zeit, es braucht Energie, es braucht Frustrationstoleranz und einen langen Atem. Und das überlebst du nur, diesen Prozess, den ziehst du nur dann durch, wenn er nachhaltig angelegt ist. Darum musst du deinen Leidensdruck im Jetzt mindern. Bevor du überhaupt erst daran denkst, beruflich vielleicht was ganz anderes zu machen. Es geht erstmal darum, aufs Jetzt zu gucken. Das heißt, dass du Raum schaffen musst für dich und überhaupt erstmal hinhören, was brauche ich? Was sind meine Wünsche? Klar, das wäre dann auch nochmal nice to have, das kommt ja dann auch. Aber was brauche ich jetzt, damit ich es überhaupt unbeschadet bewältigen kann im Alltag? Und dazu gehören dann auch schon Maßnahmen, vor denen sich viele, gerade Frauen, scheuen. Nämlich Grenzen setzen, Bedürfnisse identifizieren und äußern, das heißt den Mund aufmachen und damit auch nicht mehr gefällig für jedermann und jeder Frau sein, sondern sich Raum nehmen. Und das ist für viele der wahre Angstgegner. Und das ist auch oft der Grund, warum es so viel Leidensdruck im Jetzt gibt, weil das nämlich über Jahre und Jahrzehnte nicht passiert ist. Vielleicht ja auch, weil man es mit der Muttermilch aufgesogen hat und genau in dieses Verhalten reinsozialisiert wurde. Man hat ja unterschiedlichste Genesen, aber oft liegt es eben daran, dass man überhaupt nicht für sich einsteht, nicht stattfindet, sich keinen Raum schafft, sondern nur die Bedürfnisse anderer Leute höher hängt als die eigenen. Und das wäre eigentlich der allererste Schritt, damit du überhaupt eine Basis schaffen kannst, damit Neuorientierung oder Orientierung stattfinden kann. Denn du brauchst Zeit, du brauchst Ressourcen, die bekommst du dann, wenn du das beschneidest, was du bisher für andere so toll gemacht hast. Das heißt, du erkämpfst dir überhaupt erstmal Raum für deine Weiterentwicklung, sonst kann das nicht stattfinden. Du hast ja nur 24 Stunden wie jeder andere Mensch. Das heißt, irgendwo musst du knapsen, irgendwo musst du abschneiden, damit du dir diesen Raum schaffen kannst. Sonst wird das nichts mit der Neuorientierung. Das ist gleich auch die erste große Persönlichkeitsentwicklungsaufgabe. Und wir sehen vielfach in unseren Programmen, dass das auch mit die ersten Maßnahmen sind, die in der Regel Kundinnen verwirklichen, wenn sie starten mit uns zu arbeiten, dass sie beginnen, sich Raum zu schaffen, um überhaupt mit uns zu arbeiten. Weißt du, die haben sich dann schon entschieden, mit uns zu arbeiten, merken aber, ich schaff's gar nicht, wann soll ich das machen? Und dann fangen die relevanten Schritte überhaupt erst an, indem sie sich diesen Raum einräumen. Und dann kann ganz viel wachsen. Das bringt uns zur Strategie 2. Und das ist Planung. Es passiert nichts zufällig. Dir fällt jetzt nicht die Alternative in den Schoß. Das muss erplant und erarbeitet werden. Und dafür müssen Ziele klar sein und auch Klarheit über viele andere Parameter hergestellt werden, sei es der finanzielle Rahmen, in dem sich das Ganze bewegt, der Zeitrahmen, in dem sich das Ganze bewegen kann und dann geschweige denn natürlich die Frage, was will ich denn überhaupt inhaltlich machen? Ne? Planung ist ganz wichtig und das strukturiert anzugehen. Und deswegen werden unsere Kundinnen und Kunden durch unsere Materialien, die den ganzen Prozess stützen, ganz linear durch diesen Weg geführt, denn sonst weißt du überhaupt nicht, wo du anfangen sollst. Wir haben das auf Basis unserer Erfahrungen mit so vielen Lehrkräften in eine lineare und bewältigbare Reihenfolge bringen können. Und das ist auch schon Strategie 3. Halte es bewältigbar. Fokus auf Handlungsfähigkeit mit den jetzigen Ressourcen. Es ist toll, wenn du dir große Ziele setzt, aber wenn die Schritte dazwischen nicht klar sind, dann ist der Weg für dich nicht begehbar. Du musst dich ja fragen, was ist mit meinen jetzigen Ressourcen machbar? Und meine jetzigen Ressourcen, die sind halt vielleicht sehr überschaubar, denn da sind die pflegebedürftigen Eltern, da sind die kleinen Kinder, die mich brauchen, da ist auch noch die Schule, die an mir zehrt. Ach ja, und ich habe ja auch noch einen Partner oder eine Partnerin und ab und zu wollte ich irgendwie auch noch mal Sport machen oder zumindest ins Kino. Deine Ressourcen sind ja vielleicht jetzt wirklich überschaubar. Das ist aber kein Grund, das ganze Unternehmen abzubrechen, sondern viel wichtiger ist es, zu schauen, was kann ich denn jetzt schon tun? Denn nur Baby Steps bringen dich vorwärts. Und das Ganze ist ja auch wirklich mit Angst besetzt, ne? Je größer du die Schritte anlegst, umso mehr Angst hast du davor, umso höher ist die Gefahr, dass du abbrichst. Umso kleiner du dir die Schritte machst, umso weniger Angst hast du vor ihnen, umso mehr Chance hast du, an ihnen zu wachsen. Was können denn so ganz kleine Schritte sein, die du mit deinen jetzigen Ressourcen machen kannst? Gespräche führen. Gespräche in deinem Bestandsnetzwerk. Personen, die du schon kennst. Also nicht Gott weiß was daran setzen, jetzt neue Leute kennenzulernen, sondern keep it simple. Überleg doch mal, wen kenne ich denn noch aus meinem Kommilitonennetzwerk? Wen kenne ich so aus dem privaten Umfeld? Vielleicht andere Eltern meiner Kita-Kinder oder meines Schulkindes? Oder was ist denn im Familienkreis? Mein Cousin oder meine Cousine, die eine interessante Jobposition bekleiden? Oder was ist eigentlich mit meinem Bruder? Den habe ich ja noch nie so richtig zu seinem Beruf befragt. Was ist mit meiner besten Freundin? Was ist mit meinem Tennispartner? Und so weiter. Gespräche im Bestandsnetzwerk. Das setzt natürlich eine gewisse Öffnung voraus und da musst du für dich erwägen, mit wem will ich denn sprechen? Über das Thema berufliche Suche. Da musst du ja noch gar nicht äußern, dass du vielleicht den Lehrberuf hinter dir lassen willst, sondern es geht erstmal um dieses Abtasten. Wie reden andere Menschen über ihren Beruf? Was ist deren Realität im Job? Und dann findest du Themen, wo du andockst und wo du tiefer gehen willst und erweiterst allein dadurch schon deinen Horizont. Was ebenfalls mit deinen jetzigen Ressourcen schon geht, sind Mini-Weiterbildungen beziehungsweise flexible Lernmöglichkeiten nutzen. Was meine ich damit? Zum Beispiel Online-Kurse. Online-Fortbildungen, Online-Coachings, all das, was du zeitversetzt machen kannst, ohne dich an Dates zu halten. Also jeder weiß, wie schwer das ist, einen Arzttermin im Alltag einzuhalten. Oh Gott, jetzt ist der mittwochs um 14 Uhr. Gibt's eine beklopptere Zeit? Wie soll ich das denn machen? Okay, ich schmeiß den ganzen Tag um, damit ich Mittwoch um 14 Uhr beim Radiologen stehen kann. Ja, wenn das deine Weiterbildung ist, dann kannst du es gleich vergessen. Du brauchst flexible Angebote, die du wahrnehmen kannst, wenn du Ressourcen hast. Vielleicht am Wochenende mal in einem entspannten Moment auf der Couch. Oder abends statt Netflix. Kennst du eh schon die ganzen Serien, hast keinen Bock drauf. Dann ziehst du dir halt ein paar interessante, total niedrigschwellige Weiterbildungsvideos rein. Machst vielleicht noch eine Verschriftlichung dazu. Und es bringt dich weiter. Es ist mit deinen jetzigen Ressourcen machbar. Vielleicht auch mal ein paar Wochen nicht, da hast du Korrekturen. Aber grundsätzlich geht's in Baby Steps voran. Fokus auf Handlungsfähigkeit mit den jetzigen Ressourcen. Und nur so kommst du weiter. Kommen wir zur Strategie 4 und das ist Unterstützung suchen. Und wir sprechen da immer vom Expertennetzwerk oder ExpertInnennetzwerk. Ich weiß nicht, wenn dieser Podcast auch in Bayern ausgestrahlt wird, ob ich jetzt noch gendern darf, aber ich bin ja keine verbeamtete Lehrkraft in Bayern. Darum ist es mir furzegal. FinanzberaterInnen, SteuerberaterInnen, HausärztInnen, AnwältInnen, PsychologInnen. Oha, da glühen die Ohren bei dieser Sprachvergewaltigung. Jetzt kriege ich direkt wieder 3 böse E-Mails. Witzigerweise kriege ich immer böse Mails, wenn ich gendere und aber auch welche, wenn ich nicht gendere. Von daher, Leute, ich mache es einfach durcheinander, wie es mir passt. Ich habe nichts gegen Gendern, ich bin aber auch kein fanatischer Verfechter. Fresst es, wenn ihr diesen Podcast hört. Ganz einfach. So, also, wir sprechen vom Expertennetzwerk. Du brauchst Personen, die dein Brain sind. Du kannst nicht alles selbst bewältigen. Willst du jetzt deine Finanzen durchdringen? Willst du dir jetzt einen Altersvorsorgeplan aufstellen? Klar kannst du das. Einige unserer Kundinnen und Kunden machen so Money-Mentorings mit, ne? Die bezahlen dann 5.000 Euro dafür, dass sie hinterher nicht mehr Geld haben, aber zumindest die Strategien dafür kennen, dass sie mit irgendwelchen ETFs dann langfristig sich mehr Geld erwirtschaften. Okay, hast du dafür die Ressourcen? Dann tu es. Hast du dafür nicht die Ressourcen? Dann hol dir wen dafür. Du brauchst ein Expertennetzwerk, auf das du vertrauen kannst. Und ja, das kostet auch Geld. Aber hey, dafür hast du dir den Apparat ja aufgebaut, ne? Diesen Apparat, der auf deiner Verbeamtung und deinen Bezügen beruht. Warum nicht dein Geld nehmen, um in deine Freiheit zu investieren und in deine Entlastung? Es wird einfach nicht getan, wenn du es alles selbst machen willst. Das ist das gleiche Phänomen, wie wenn irgendein Wasserhahn tropft und der Ehemann will es seit einem halben Jahr selbst machen und irgendwann krempelt entweder die Ehefrau selber die Ärmel hoch und bestellt einen neuen Siphon und einen neuen, was weiß ich, Hahn und macht das, oder sie ruft wen an und der kommt innerhalb von 3 Tagen und hat den scheiß Wasserhahn repariert. Es wird nicht getan, wenn du in dieser Rush-Hour darauf vertraust, dass du das irgendwie selbst hinkriegst. Du brauchst dafür Experten. Und das kann sein, ich habe es gerade genannt, medizinisches Expertentum, rechtliches Expertentum oder finanzielles Expertentum. Diese Personen holen sich auch viele unserer Kundinnen und Kunden begleitend zum Coaching zusätzlich an die Seite. Du brauchst in der Regel echt einen Hausarzt oder eine Hausärztin, der auf deiner Seite ist. Das ist ja ganz schlimm, wenn selbst deine Hausärztin glaubt, du simulierst. Du brauchst wen, der dich ernst nimmt. Und so ist eben auch Coaching, Beratung ein Weg, dir dein Expertennetzwerk aufzubauen. Es gibt Personen, die haben die Strategien, um dir die Wege abzukürzen. Du musst nicht alles selber erfinden oder jahrelang Try and Error machen, bis du irgendwie weiterkommst oder zu Erfolg kommst. Wie soll das gehen in deiner Rush Hour? Du brauchst Strategien, die einigermaßen erprobt sind, wo du weißt, wenn ich da mein kleines bisschen vorhandene Ressourcen drauf lenke, dann weiß ich, dass ich vorankomme. Und das bringt mich zur fünften und letzten Strategie, und die ist berufliche Neuorientierung, agil denken und planen. Was heißt agil? Du passt deinen Prozess mit jedem nächsten Schritt an. Du schaust, was ergibt der nächste Schritt und kann ich bei meiner Strategie bleiben oder muss ich sie abändern? Sodass du dir nicht ein Fernziel setzt, auf das alles mit Gewalt zusteuert. Und wenn irgendwie du in Schwanken kommst, dann brichst du das ganze Unternehmen ab, sondern so, dass du dir ein nahes Ziel setzt und von da aus weiter guckst. Das heißt, für die berufliche Neuorientierung zu schauen, wo liegt meine Entwicklungsperspektive? Wo will ich grundsätzlich hin? Und dann, was ist der nächste Schritt beziehungsweise der nächste Job für mich nach der Schule? Dieses Konzept habe ich ja jetzt hier im Podcast schon ausreichend etabliert, das des ersten Jobs nach der Schule. Es geht nicht darum, die Alternative zum Lehrberuf zu finden, die eine, die all deine Fragen beantwortet und dich für immer glücklich macht, it's not gonna happen, sondern es gibt erfahrungsgemäß den nächsten Job nach der Schule und der hat eine Sprungbrettfunktion, eine ganz wichtige Gelenkfunktion, denn der peppelt dich überhaupt erstmal auf nach der Schule. Du kommst wieder zu dir, du entwickelst ein neues Gefühl von Selbstwirksamkeit und von Nützlichkeit in der freien Wirtschaft oder wo auch immer du bist, vielleicht im öffentlichen Dienst, vielleicht bist du ja auch immer noch in der Schule, aber an der Privatschule. Du entwickelst auf jeden Fall ein anderes Selbstbild. Hast vielleicht weniger Kohle, ich bin ehrlich, aber du hast vielleicht auch mehr Ressourcen, um dich weiterzubilden. Du kriegst mehr Übersicht über die Branche, in der du da gelandet bist und die Optionen, die sich im Anschluss auftun. Und das bestimmt dann eben dein übernächsten Job nach der Schule. Du guckst also in Entwicklungsperspektiven und ja, ressourcenorientiert, was kann ich jetzt mir leisten? Was ist für mich jetzt der erste stimmige Anschlussjob? Was kann ich mir erlauben, für einen gewissen Zeitraum zu verdienen? Ist das vielleicht ein Tausender weniger? Okay, wie lange kann ich mir das denn erlauben, ein Tausender weniger zu verdienen? Ab wann müsste es denn mehr werden und wie viel? Und die Möglichkeiten für diesen übernächsten Job, mit dem du dann mehr verdienen wirst, die werden sich ja auch erst mit dem nächsten Schritt auftun. Das ist so wie die Horizontkrümmung, hinter die du nicht gucken kannst. Darum, ne, gibt's ja die Flat Earthler, die immer noch sagen, die Erde ist eine Scheibe und irgendwo fallen wir alle runter. Es ist die Horizontkrümmung. Du kannst überhaupt erst weiter schauen, wenn du einen Schritt weiter bist. Dann tut sich nämlich mehr für dich auf. Und diese agile Haltung einzunehmen bei deiner beruflichen Neuorientierung, die wird dir ganz viel Druck nehmen. Ich fasse es nochmal zusammen. Meine 5 Strategien, um auch in der Rush-Hour des Lebens in voller Fahrt eine berufliche Weichenstellung bewältigen zu können. Nummer 1. Mache dir das jetzt erträglich. Leidensdruck runterfahren. Und die Schritte, die es dazu benötigt, das sind schon ganz wichtige Persönlichkeitsentwicklungsschritte. Strategie 2, Planung. Es fällt dir nicht in den Schoß, es muss geplant werden. Und dazu musst du deine Ziele klar definieren, deine Prioritäten klar definieren, aber auch bestimmte Hard Facts als Parameter für dich entwickeln. Strategie 3, Fokus auf Handlungsfähigkeit mit den jetzigen Ressourcen. Stichwort Baby Steps. Was kann ich jetzt schon tun, obwohl ich vielleicht auf dem Zahnfleisch gehe? Aber irgendwie muss ich ja vorankommen. Gespräche mit dem Bestandsnetzwerk, Mini-Fortbildungen, flexible Lern- und Weiterbildungsmöglichkeiten oder flexible Coaching-Möglichkeiten. Bringt uns zu Strategie 4, Unterstützung suchen, nämlich in Form deines Expertennetzwerks. Von den Finanzen über die Steuern, übers Recht, über die Medizin, die Psychologie bis hin in Coaching und Weiterentwicklung. Für alles findest du ExpertInnen auf dem Markt, die du natürlich bezahlst. Manche Sachen sind auch Kassenleistungen, aber ein Finanzberater, eine Finanzberaterin nun nicht. Gleichzeitig nimmt es dir sehr viel ab, dich auf solche Personen verlassen zu können und deren Know-how, deren Strategien nutzen zu können, um dir den Weg abzukürzen, um deine Ressourcen wiederum nicht zu belasten. Und letztlich die Strategie Nummer 5, berufliche Neuorientierung, agil denken. Das Stichwort dazu ist Horizontkrümmung. Du denkst und planst bis zum nächsten Job nach der Schule. So in etwa kennst du dein Fernziel und jetzt peilst du an, was liegt denn auf diesem Weg zu meinem Fernziel als allererstes? Und das ist das, was ich anstrebe. Und es kann sein, dass sich auf dem Weg herausstellt, dass ich ein anderes Fernziel wählen möchte. Und wie wertvoll ist diese Erkenntnis? Und wie scheiße wäre es, wenn du ein festes Fernziel für dich definierst, du machst eine riesen Gewaltanstrengung über Jahre, um dahin zu kommen und stellst dann fest, ist nix. Darum agil denken und planen. Und auch das ist ressourcenschonend. So, ich hoffe, du konntest was anfangen mit diesem Konzept Rush Hour des Lebens und vor allen Dingen diesen 5 Strategien, die sicherlich für viele Hörerinnen und Hörer nützlich sind, auch wenn du jetzt nicht gerade von dir behauptest, ich bin in dieser Phase, sondern vielleicht bin ich jünger, vielleicht bin ich älter, vielleicht identifiziere ich mich damit gar nicht. Aber diese 5 Strategien, die machen deinen Weg begehbar. Und wenn du diesen Weg mit uns gehen möchtest, ist hier die Einladung, unsere strukturierten und erprobten Handreichungen zu nutzen, unser Know-how aus mittlerweile über 2000 begleiteten Lehrkräfte, Umorientierung und somit deinen Try-and-Error-Weg abzukürzen. Trag dich gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch. Link findest du in den Shownotes oder auf isabelprobst.de. Mit uns arbeiten, da kannst du dich informieren und eintragen. Dir wünsche ich eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.